Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe Hoffefunk, nämlich dem großen Transferkarussell 2024. Wir haben uns unabhängig voneinander hingesetzt und uns überlegt, welche Spieler könnten unserem Kader noch das gewisse Etwas geben. Da muss sich ja noch das ein oder andere tun. Sowohl auf der Zugangsseite als vielleicht auch auf der Abgangsseite, und darum wird es heute hauptsächlich gehen. Wir haben uns aber beide schon so ungefähr vor 2 Stunden gegen 10 hingesetzt und ich wurde meiner Vorbereitung ziemlich jäh unterbrochen, als ich auf der Website der TSG Hoffenheim war und von der Entlassung von Alexander Rosen gelesen habe, in Kombination damit, dass Danny Strich ebenfalls zurücktritt und die ganze Geschäftsführung jetzt neu ausgerichtet ist. Erstmal kurz 2 Thesen von mir. Erstens, sehr überraschend nach einer solchen Saison mit einer Europa-League-Qualifikation, und zweitens, also da kann ich mich auch kaum beruhigen, das ist wirklich das blödeste Timing, was einem einfallen könnte, knapp 3 Wochen vor dem Pflichtspielstart, die Vorbereitung läuft bereits über 3 Wochen und jetzt sowas, also ich bin ehrlich gesagt sauer. Jonas, wie geht's dir damit und was ist dein erster Gedanke dazu?
Ja, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, man hatte die Chance, einen Cut zu setzen nach der Saison.
Ja.
Ich weiß nicht, warum man sich dann nicht zusammengesetzt hat und dann darüber geredet hat, weil wir haben jetzt Ende Juli. Die neue Saison hat Anfang Juli begonnen. Das heißt, da hätte der neue, also die neue Geschäftsführung bereits starten können mit der Arbeit. Diesen Monat klaut man jetzt der neuen Geschäftsführung oder dem Ersatz. Das ist einfach nur wahnsinnig blöd. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum man gesagt hat, jetzt setzt man sich erst zusammen. Weil im letzten Monat, es ist ja nichts Neues passiert. Es gab keine neue Erkenntnis im letzten Monat oder sogar in den letzten 2 Monaten, die irgendwas über dieses Gesprächsthema Alex Rosen hinbeigefügt hätten. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, du kannst dich noch erinnern am 34. Spieltag, als die Mannschaft zum Fanblock kam und dann wirklich minutenlang Alex Rosen Sprechchöre aus dem Stehblock kamen. Und dann irgendwann Alex Rosen, glaube ich, sogar von Wout Weghorst geholt wurde, dass er sich endlich mal den Fans stellt und sich ein bisschen abfeiern lässt. Vielleicht haben sie sich einfach nicht getraut, 1 oder 2 Wochen eben nach diesem Spektakel ihn zu entlassen. Also das wäre jetzt wirklich Laienpsychologie, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Bundesliga-Verein mit diesem Grad an Professionalität ein Mann, der seit über 10 Jahren im Amt ist, auf einmal zu so einem schlechten Timing einfach entlässt.
Genau, es sind ja 2 Paar Schuhe. Man kann erstens mal drüber streiten, ob die Entlassung richtig war oder nicht. Es hätte sicherlich, oder es gibt sicherlich Argumente dafür, keine Frage. Aber das hätte ich dann im Juni erwartet oder Anfang Juli. Es war ja wirklich Pause, EM und so weiter. Alex Rosen war meines Wissens nach nicht für Deutschland nominiert, mit dem hätte man sich länger unterhalten können. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine unprofessionelle Aktion, die ja uns noch teuer zu stehen kommen lassen könnte. Aber was man jetzt ja auch sehen muss, es ist ehrlich gesagt, diese Pressemeldung von heute, man könnte auch einfach schreiben, statt Neuausrichtung bei der TSG Hoffenheim, könnte man auch schreiben, pures Chaos. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Danny Strich löst angeblich seinen Vertrag freiwillig auf als Geschäftsführer Sales, Vertrieb und Kommunikation. Der war ja ohnehin sehr unbeliebt, wegen angeblicher Beziehungen zu Rogon, Hopp, wie auch immer. So, Professor Dr. Jan Mayer, der andere Geschäftsführer, gibt sein Feld auf und tritt quasi einen Schritt zurück und ist jetzt wieder im Research Lab. Also dieser Posten ist quasi auch weg, auch wenn Jan Mayer der TSG erhalten bleibt. Und der technische Direktor, Bastian Huber, wird auch entlassen. Also es ist pures Chaos. Jetzt ist gerade interimsweise Simone Engelhardt Vorsitzende. Ich weiß nicht mal genau, wer das ist. Vielleicht ist das auch mein Fehler, meine Schuld, aber es ist einfach gerade Chaos hoch 10 in der Führungsetage und das kann ich beim besten Willen nicht verstehen, warum man da diesen Zeitpunkt wählt. Natürlich, es gibt immer noch schlechtere Zeitpunkte, zum Beispiel in 2 Wochen. Aber da würde ich echt gerne wissen, was da intern jetzt abgegangen ist, weil natürlich hat Alex Rosen beispielsweise oder die Geschäftsführung in den letzten Jahren Fehler gemacht, aber es ist trotzdem extrem, extrem kurios. Und eine Sache kann man nicht wegdiskutieren und mit der muss sich die TSG auseinandersetzen, wer auch immer jetzt in Verantwortung ist oder bleibt. Alex Rosen ist extrem beliebt gewesen. Das wird ein Problem werden. Ich male, glaube ich, nicht allzu schwarz, wenn ich sage, dass sich sowas sogar auf Zuschauerzahlen und Verkäufe und so auswirken kann. Also von Trikots beispielsweise. Und auf der anderen Seite bleibt der Fakt, dass Alexander Rosen in seiner Amtszeit einen Rekord aufgestellt hat, Jonas.
Ja.
In diesen 11 Jahren hat er das größte Transferplus aller Bundesligisten erzielt. Von allen. Und das auch mit einem gewissen Abstand. Und das nimmt ihm keiner und spricht eben auch dafür, dass die Gesamtbilanz von Alexander Rosen keinesfalls als negativ bezeichnet werden kann.
Genau. Also um nochmal in Zahlen zu sprechen. Ab dem Sommer 2013 hat er unseren Kader um 104 Millionen erhöht. Unseren Gesamtwert des Kaders auf den Hoffenheimer Höchstwert von 295 Millionen. Natürlich, und jetzt gehört zur Wahrheit dazu, er ist ja schon ewig lang in unserem Verein. Ab 2019, das ist übrigens genau das Jahr, als Julian Nagelsmann gegangen ist, ging es natürlich wieder bergab. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Aktuell ist der TSG-Marktwert ja so ungefähr bei 150, 160 Millionen. Du weißt ja auch noch nicht, wer noch kommt und so weiter. Deswegen finde ich jetzt gerade in der Sekunde den Marktwert unseres Kaders zu benennen sehr schwierig, weil unser Kader ist ja noch nicht fertig. Aber natürlich, wir haben Einbußen gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, vergleichst du jetzt Alex Rosen mit dem Alex Rosen von 2016, dann hat Alex Rosen natürlich ein Problem. Weil dieses Level beizubehalten ist natürlich unmöglich. Wer verspricht mir denn jetzt, dass sein Nachfolger auch nur auf dem Niveau ist von Alex Rosen jetzt? Geschweige denn jemals auf dem Niveau von einem Alex Rosen 2013 bis 2019. Du weißt, von was ich rede.
Absolut.
Also vielleicht hat er sein eigenes Grab geschaufelt, indem er in den ersten Jahren so wahnsinnig überragend war. Und das ist natürlich schon ein schwieriger Gedanke, wenn dann auch noch jemand, der unheimliche Rückendeckung der Fans genießt und es sportlich wirklich, ja, ich glaube, sportlich ist es so, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du sagst, Alex Rosen muss bleiben, weil er so und so, weil er schon gezeigt hat, dass er es kann und natürlich, er hat jetzt auch in den vergangenen Jahren schlechte Transfers gehabt, passiert, hat glaube ich jeder. Geschäftsführer, jeder sportliche Leiter schon gehabt und du sagst, er soll bleiben, ist es richtig. Wenn du sagst, er soll gehen, weil eben dieser Abwärtstrend da ist, ist es wahrscheinlich auch richtig. Fakt ist der, Alex Rosen ist das Gesicht der TSG Hoffenheim. Trainer gehen und kommen, Spieler gehen und kommen. Alex Rosen ist seit 11 Jahren da, hat höchstes Ansehen bei den Fans, stellt sich vor jede beschissene Kamera, zu guten Zeitpunkten vor schlechten Zeitpunkten. David, wer soll sich denn jetzt noch von unserer Geschäftsführung dahinstellen? Ich weiß es nicht. Die trauen sich doch alle nicht aus ihrem Kapuff da oben raus. Der Einzige, der sich da immer hingestellt hat, ist Alex Rosen. Den haben sie immer vorgeschoben, ja. Egal ob es scheiße lief oder ob es gut lief. Also, und dann diesen Schritt zu gehen, ohne zu wissen, ob das sportlich wirklich einen Erfolg haben wird. Und David, wir sind in die Europa League gekommen. Also am Ende vom Tag, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Matarazzo geht auf die Kappe von ihm, keine Ahnung, Maxi Bayer auszuleihen und ihn jetzt wieder zurückzuholen.
Anton
geht auch auf die Kappe von ihm. Natürlich geht auch ein Cholloy auf seine Kappe. Aber am Ende vom Tag sind wir die TSG Hoffenheim und sind nach Europa gekommen. Hat er daran jetzt hat er da nicht seine Aktien drin gehabt, frag ich mich.
Ja, die offizielle Begründung, und da muss ich auch fast wieder kotzen, weil das so stereotyp ist, ist natürlich, dass dass mit Blick auf die vergangenen Wochen man zu überzeugen gelangt sei, dass man eine Veränderung brauche, weil die Vorstellungen zu unterschiedlich gewesen seien, was die neue Saison angeht. Was auch immer das heißen soll, kann natürlich auch mal stimmen, ne? Dass jetzt zum Beispiel die eine Partei gesagt hat, wir müssen richtig investieren, die andere Partei gesagt hat, nee, wir müssen jetzt richtig auf die Jugend setzen, wir haben die beste U19 der ganz Deutschlands und so weiter und so fort. Das kann schon sein, aber nichtsdestotrotz war es ja eine Entlassung und nicht irgendwie beide haben sich einvernehmlich geeinigt, das wurde auch klar so kommuniziert und das ist deswegen schon krass. Und du hast völlig recht, Jonas, dieses Machtvakuum, zumindest nach außen hin, war ja schon ein Problem, weil bis letzte Saison war ja Alex Rosen noch in gar keiner so mächtigen Position. Jetzt als Geschäftsführer Sport war er endlich mal in der Führungsriege mit drin. Davor war er aber einfach nur Sportdirektor. Und als Sportdirektor der Einzige zu sein, der da sein Gesicht in die Kamera hält und quasi für den Verein spricht, das ist schon auch kurios. Und
er war der medientechnische Sündenbock in einer Funktion, die weit unter diesen anderen Leuten war.
Ne? Genau, aber wie gesagt, auch bei diesen anderen Positionen gibt es jetzt ja großes Rotieren, großes Köpferollen und ich frage mich ehrlich gesagt, warum, ist nicht so ganz bekannt. Es könnte natürlich wieder mit Themen rund um Rogon und so weiter zu tun haben, in welche Richtung geht man da letztlich, aber spannend ist eben, dass in den letzten Wochen ja nichts passiert ist, auch in der Rückrunde ist jetzt ja nichts Relevantes passiert, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt logisch, diese Neuaufstellung zu machen. Und das ist deswegen für viele auch in gewisser Weise ein Schock. Ich sag mal so, die Kommentare auf Social Media sind eigentlich durchgehend negativ und zeigen Unverständnis für diese Entscheidung.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer jetzt kommen soll, dass das besser wird, weil natürlich brauchst du in irgendwelchen, wenn du irgendeine Stellung hast bei einem Bundesliga-Verein, gerade jetzt in dieser Position, die Alex Rosen jetzt jahrelang gemacht hat. Natürlich brauchst du irgendwie Wissen über was weiß ich, brauchst vielleicht irgendwie einen BWL-Background, sollte es jetzt vielleicht auch nicht der schlechteste sein, was Unternehmensführung angeht, keine Ahnung. Aber ich glaube, für diese Fälle gäbe es immer Experten im Hintergrund. Ansonsten könnte ich mir beispielsweise auch nicht vorstellen, dass bei allen Vereinen die ganze Zeit ehemalige Fußballspieler wie Salihamidzic als Beispiel dann in Funktionen gedrückt werden. Das Wichtigste auf solchen Positionen wie Alex Rosen hatte, ist einfach Punkt aus Amen, sympathisch zu sein, ein gutes Netzwerk zu haben, beliebt zu sein und einfach, ja, eigentlich ist es das Netzwerk. Also wenn Alex Rosen anruft, dann hat man sich wahrscheinlich in den letzten Jahren gerne mit ihm unterhalten, weil man ihn kannte. Wer soll jetzt kommen, irgendein No-Name, der vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein paar Abschlüsse hat, aber ansonsten kennt man den in der Fußballwelt überhaupt nicht. Und so funktioniert eben die Fußballwelt nicht. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, als er noch gelebt hat und als er noch aktiv bei Bayern mitgearbeitet hat, der einzige Vorteil, den Franz Beckenbauer hat, wenn er anruft, ist, dass er Franz Beckenbauer ist. Keiner drückt Franz Beckenbauer weg. Niemand sagt, dass der Ahnung von irgendwas hat oder dass er weiß, wie Transfers funktionieren oder wie man, keine Ahnung, wie man jetzt hier Plus- und Minus-Transferbilanzen errechnet. Das ist doch scheißegal. Aber er ist Franz Beckenbauer. Und ich glaube, diesen Fakt darf man in solchen Positionen einfach nicht unterschätzen. Und diesen Namen hatte Alex Rosen am Anfang nicht. Den hat er sich jetzt aber erarbeitet. Und jetzt ist er weg. Und jetzt hat die TSG Hoffenheim außer Spieler und Trainer keine Gesichter mehr. So ist es einfach.
Und es ist ja schon ein bisschen so, ne? Natürlich wird jetzt jemand kommen, gehe ich von aus, der Erfahrung hat im Bereich des Sportdirektors oder ähnliches. Und ich sage es auch nochmal ganz ehrlich, das wird eine ganz üble nächste Folge, wenn hier in ein, zwei Wochen nicht allerspätestens jemand Neues im Amt ist. Wenn die jetzt wirklich sagen, Pirmin Schwegler macht das jetzt alles, also dann lache ich wirklich 3 Wochen lang. Also es kann ja wohl wirklich nicht wahr sein, wenn man da nicht jetzt wirklich irgendjemanden in der Hinterhand hat, wird diese Entscheidung ja sogar noch katastrophaler. Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil wie gesagt, wir machen diese Folge, wir sind ja eigentlich gerade im großen Transferkarussell ja auch, weil wenn wir uns den Kader angucken, wir feststellen, okay, das kann so nicht bleiben. Und das wird auch Rosen so sehen, das wird auch Matarazzo so sehen, das sieht jeder Blinde auf der Süd auch genauso. Oder auch jeder, der keine Ahnung von Fußball hat. Und was tatsächlich ein Problem ist, nochmal ganz kurz, was bei Alex Rosen vielleicht auch so ein bisschen die Kombi war, die ihn so erfolgreich gemacht hat, der wird auch keine Probleme haben, eine neue Stelle zu finden, ist, dass er zum einen tatsächlich so ein bisschen diesen BWLer-Hintergrund hat, weil er ist geprüfter Sportfachwirt. Dann hat er noch Sportökonomie studiert nach der Laufbahn und dann auch noch die Fußball-A-Lizenz erworben. Also er ist auch noch Profitrainer. Und das ist natürlich eine krasse Kombi, weil nicht immer hat der Sportdirektor wahnsinnigen Fußballsachverstand plus eben den ökonomischen Hintergrund. Manchmal überwiegt er eins von beidem doch deutlich. Und, fast hätte ich es vergessen, Alex Rosen war ja Profifußballer, ne? Mhm. Unter anderem bei der Frankfurter Eintracht oder beim FC Augsburg. Und dementsprechend war das doch eine sehr, sehr ausgewogene Kombi. Und ich denke, dass wir schon in wenigen Monaten Alex Rosen irgendwo anders sitzen sehen und uns denken, oje,
aber der nächste Verein von Alex Rosen wird sehr, sehr zufrieden mit ihm sein.
Das ist einfach ja, so. Und wie gesagt, die Bilanz der letzten ein, zwei Jahre, die ist durchaus nicht nur positiv. Da könnte man positive Sachen erwähnen. Ich habe Stach schon in den Topf geworfen, da könnte man auch Scholloy oder einen Socki erwähnen, aber letztlich geht es ja um die Gesamtbilanz und jemand, der sozusagen diesen Riecher, dieses Mojo, diese Expertise mal hatte, der verliert sie ja nicht. Auch wenn er vielleicht nicht mehr auf dem allergrößten Peak ist, wenn man bei einem Sportdirektor oder bei so einem Amt überhaupt von sowas sprechen kann. Aber
und jetzt überlegst du dir mal, wir sind ja da gerade dabei, so zumindest zu versuchen, wahrscheinlich auch so ein bisschen, um die Fans zu besänftigen und der TSG so ein bisschen Charakter zu geben, ehemalige Spieler in gewissen Rollen einzubauen. Ich denke hier an Schwegler, ich denke hier an Hübner, an Alex Stolz. Ne, du weißt doch, was ich hinaus will.
Absolut.
So, Alex Stolz, Hübner, Schwegler, die arbeiten seit Jahren mit Rosen zusammen. Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass Hübner jetzt zufrieden mit dieser Entscheidung ist. Oder dass für nachkommende Spieler, die vielleicht dann irgendwann, ich denke hier perspektivisch an Sebastian Rudi, an Andreas Beck, irgendwas, an später vielleicht mal Oliver Baumann, ich weiß es nicht. Aber du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass die jetzt damit zufrieden sind, dass Alex Rosen gegangen ist. Der war immer dabei, das war immer derjenige, der war beim Trainingslager dabei, den hat man auf dem Trainingsplatz gesehen. Der hat sich sau oft mit Spielern und mit Fans unterhalten. Das war einfach der Klebstoff, der irgendwie so das ganze Ding zusammengehalten hat.
So hat es zumindest von außen, genau.
So hat es von außen gewirkt. Weil die anderen, Entschuldigung für das Wort, aber das waren Bürohengste, wo du nicht wirklich gesehen hast, was sie tun. Ich will nicht sagen, dass sie nichts tun, aber als Fan weißt du nicht, was sie tun oder wer was tut. Alex Rosen konntest du eben anhand der Transfers 1:1 daran messen, was er getan hat und ob er es gut getan hat. Aber es sind nicht nur die Transfers ausschlaggebend, finde ich, sondern es ist auch ausschlaggebend, ob du dafür sorgst, dass eben eine positive Atmosphäre im Verein herrscht. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass Matarazzo und Rosen sich sehr gut verstanden haben. Ich habe das Gefühl, wenn du ein sympathischer Mensch bist, ein offener Mensch, dann kannst du dich eigentlich kaum nicht mit Alex Rosen verstehen. Und ich glaube, da wird echt was fehlen und ich hoffe nicht, dass jetzt dadurch eine noch größere Kluft zwischen dem Büro und dem Fußballplatz herrscht. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass der Einzige, der dazwischen gestanden ist, Rosen und Schwegler waren.
Ja, und das Einzige, was man jetzt ja mal positiv sagen muss, also Pirmin Schwegler ist ja noch da, galt auch auf dem Platz immer als besonderer Typ und wurde jetzt ja auch in gewisser Weise eingearbeitet. Also der hat jetzt ja Monate, ich glaube sogar ein Jahr, das will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, mit beziehungsweise unter ihm gearbeitet. Also dieser Übergang ist jetzt zumindest nicht völlig verschlafen worden und völlig verkackt worden. Nichtsdestotrotz bin ich felsenfest der Überzeugung, dass es für Pirmin Schwegler jetzt zu früh wäre für den Geschäftsführer Sport. Ich gucke nochmal kurz rein. Genau, seit Januar 2023 ist er sogar schon da. Aber das wäre schon ein enormer Schritt. Und
dann hat man ja quasi Schwegler. Also sagen wir, Schwegler wurde Rosen an die Seite gestellt. Schwegler war aber nur in einer Phase da, für die jetzt Rosen kritisiert wird. Das heißt, Pirmin Schweglers Leistungsnachweis ist bis jetzt maximal genauso gut wie das letzte Jahr von Alex Rosen. Ergo scheinbar nicht so gut. Ja, und jetzt willst du den Mann, der quasi das letzte Jahr mitgearbeitet hat, hochziehen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß ja nicht, inwiefern Pirmin Schwegler jetzt am letzten Jahr beteiligt war, wie viel Verantwortung man ihm schon gegeben hat. Aber irgendwie hinkt das Ganze für mich. Wenn überhaupt, musst du jemanden Neuen holen, wo du der das ganze Ding von neu aufbauen kann, aber jetzt einfach nur die nächste Stufe hochzugehen mit einem Mann, der im letzten Jahr ja auch schon da war, kommt mir wirklich komisch vor.
Ja, also wie gesagt, aber immerhin ist diese Position jetzt nicht völlig unbesetzt, was auch noch übler wäre, weil wir wirklich dringend Transfers brauchen. Was man vielleicht auch nochmal zur Einordnung sagen muss, das finde ich tatsächlich wirklich sehr gut, ist das ja seit, lass mich nicht lügen, seit Anfang Juli bereits auch Sebastian Rudi jetzt eine offizielle Aufgabe bei der TSG hat und er ist jetzt als Scout unterwegs. Ich glaube, er kickt sogar nach wie vor in der Nähe von Neckargemünd in der Kreisliga A, ist jetzt aber seit dem 1. Juli fest im Scouting-Team für die Profimannschaft und das ist, denke ich, auch ein guter Schritt und wäre natürlich auch ein erster Schritt vielleicht auf dem Weg in so ähnliche Positionen. Aber da ist er jetzt aus meiner Sicht auch noch zu weit von entfernt, aber den grundsätzlichen Weg, ne? Egal ob mit Stolz, mit Rudi, mit Schwegler, den finde ich auf jeden Fall gut. Es hilft uns aber jetzt in dieser Sekunde leider gar nichts.
Genau. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Trotzdem möchte ich nochmal am Ende sagen, auch wenn ich das Gefühl teile, David, wir waren jetzt ja auch in den letzten anderthalb Stunden dann vereinzelt auf Social Media unterwegs und haben uns auch einige Sachen durchgelesen. Es ist und bleibt dennoch so, auch wenn wir Dinge kritisieren können, auch wenn wir maximal unzufrieden mit Dingen sein können. Ihr erinnert euch, Kevin Vogt-Verkauf habe ich ja auch gewettert den Rohrspatz. Es ist gerade so ein Gefühl da, dass man denkt, verkauf jetzt noch Baumann und Kadarzabek und ich weiß gar nicht mehr, wen ich mögen soll. Ne? Überspitzt gesagt. Weil gerade man hat so das Gefühl, alles, was man an der TSG in den letzten 10 Jahren geliebt hat, bricht gerade so ein bisschen auseinander. Aber das ist halt bei einem Umbruch manchmal so. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber was gar nicht geht, ist, finde ich, solche Aussagen, auch wenn sie aus der Emotion kommen, von wegen, ohne Rosen, ohne uns, wir sind jetzt weg. Das geht nicht, liebe Freunde. Also du kannst deinen Verein immer kritisieren. Du kannst es vereinzelt auch irgendwie boykottieren oder kannst irgendwelche Protestschilder aufhängen. Kannst der Vereinsführung zeigen, dass du damit unzufrieden bist. Aber am Ende vom Tag ist Fanliebe, dass du trotzdem bleibst. Meiner Meinung nach.
Genau.
Zumindest natürlich bei so sportlichen Entscheidungen. Deswegen solche Aussagen bitte nicht, weil ich finde, das gehört sich nicht. Da machst du dich auch lächerlich im Vergleich, wenn das andere Fanlager lesen. Ah, okay, die TSG Hoffenheim-Fans, die gehen jetzt gleich irgendwie weiter zum nächsten Verein. Ne? Das ist ja genau das, was die anderen Vereine eh schon denken.
Ja, was und man auch solchen Fans wie bei Real Madrid teilweise vorwirft, dass sie so Theaterpublikum seien. Und das,
genau,
denke ich, ist nichts, was wir für uns wollen. Wer wirklich Fan ist, der kann sich aufregen. Der kann auch mal kurz für sich denken, okay, scheiße, habe jetzt gerade keinen Bock auf die TSG. Aber wenn man wirklich Fan ist, dann sitzt man in der nächsten Woche trotzdem wieder vor der Glotze oder im Stadion und ist für die Mannschaft. Und dieses Kevin Vogt-Beispiel passt ja eigentlich sehr gut. Du warst extrem angepisst, ich war auch angepisst. Und aber nach ein paar Wochen hat man sich damit auch irgendwie zurechtgefunden und saß dann trotzdem mit den gleichen Emotionen vor der Glotze oder im Stadion. Und das gehört ja auch dazu. Und ein Gedanke vielleicht noch, den wir immer haben müssen, auch wenn das jetzt aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, aus der Sicht der allermeisten Fans wirkt wie eine richtig dumme Entscheidung, wissen wir das ja noch gar nicht, ob das wirklich eine dumme Entscheidung war. Es wirkt auf uns jetzt erstmal so. Und wir haben nur eine sehr, sehr eingeschränkte Perspektive. Jonas, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, wo manche einen Hasen sehen und manche eine Ente sehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal Hase-Ente-Perspektive googeln. Und da sieht man so eine Zeichnung und für mich ist das im ersten Moment ein Hase. Aber es gibt genug Leute, die sagen im ersten Moment, hey, das ist eindeutig eine Ente. Und vielleicht sehen wir jetzt gerade alle diesen Hasen, also quasi in dem Fall Alex Rosen als den, der hier eindeutig hätte bleiben müssen und die Geschäftsführung als die eindeutig Bösen, aber vielleicht wäre die Perspektive etwas anders, wenn wir in den Gesprächen mit dabei gewesen wären. Ich sage nicht, dass es wirklich so wäre, sondern dass es sein könnte, weil wir haben die Perspektive nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt alle Meldungen durchgelesen heute Morgen. Auch der Kicker, auch Transfermarkt.de, auch die Sportbild haben diese Perspektive nicht. Aktuell ist es alles unklar.
Genau. Da bitten wir einfach nur ein bisschen Vorsicht und dass wir erstmal abwarten, weil wir können eh nichts daran ändern. Es sei denn, ihr sagt jetzt wirklich, ich suche mir einen neuen Verein, dann tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Ansonsten regt euch auf, macht, was ihr für richtig haltet, kritisiert unter der TSG Hoffenheim, unter dem Instagram-Account, sachlich und mit Argumenten, warum ihr findet, dass es die falsche Entscheidung war. Ich möchte auch, dass die Vereinsführung merkt, dass die Fans nicht hinter dieser Entscheidung stehen. Aber am Ende vom Tag ist sie getroffen und wir bleiben trotzdem Fans dieses Vereins.
Genau, und ich glaube auch, wir haben jetzt hier mit einer gar nicht so geringen Reichweite zu verstehen gegeben, dass wir das mindestens mal, was das Timing betrifft, für eine saublöde Entscheidung halten.
Jetzt und David, weißt du, was ich timingtechnisch tatsächlich am schlimmsten finde?
Sag.
Um jetzt mal den Übergang zu finden. Die ganze TSG-Welt freut sich seit Wochen auf das Transferkarussell. Die ganze TSG-Welt freut sich seit Wochen auf das Transferkarussell. Heute ist es da und jetzt kommt der Verein und haut uns diese Nachricht in unser Transferkarussell. Ist es frech?
Richtig frech, ja. Also man hätte sogar ganz kurz drüber nachdenken können, das jetzt irgendwie zu vertagen. Aber die Situation, was das Transferkarussell angeht, hat sich überhaupt nicht verändert. Und um die Laune ein bisschen zu heben, mache ich mir jetzt mal eine Paulaner Spezi auf kurz. Und dann gehen wir doch mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Denn dazu haben wir auch einige Nachrichten bekommen und es ist wirklich so. Wir haben einen relativ kleinen Kader, wir spielen 3 Wettbewerbe und wir müssen nachlegen und haben mindestens mal 3 Baustellen, die wir ja schon letzte Woche eigentlich ausgemacht haben. Ne? In der letzten Woche haben wir ja die letzte Saison nochmal analysiert und vielleicht knüpfen wir daran am besten nochmal an, Jonas, wo wir Baustellen haben und wo wir keine haben, würde ich sagen. Vielleicht lass uns doch mal positiv anfangen. Wir müssen ganz dringend jetzt irgendwie den Schalter finden. Auf welchen Positionen würdest du sagen, Jonas, herrscht denn aktuell kein Handlungsbedarf?
Im Tor.
Ja.
Ne, da haben wir jetzt ja auch gerade einen neuen dritten Torwart verpflichtet. Beziehungsweise nicht verpflichtet, sondern er...
Hochgezogen, ja.
Wurde hochgezogen, ne? Lukas Petersen ist jetzt dritter Torwart. Mit Luca Philipp haben wir perspektivisch... auch einen sehr, sehr guten zweiten Torwart, der meiner Meinung nach auch jetzt, es ist nicht so abwegig, dass er irgendwann Olli Baumann beerbt. Und mit Olli Baumann haben wir eine der besten Nummer 1 der Liga. Also im Tor würde ich sagen, habe ich nichts zu beanstanden.
Genau, Nahuel Noll wurde jetzt ja nochmal ausgeliehen, wenn ich richtig informiert bin. Das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Der ist ja auch noch etwas jünger als Luca Philipp. Ja, ich denke auch, dass wir da absolut gut aufgestellt sind. Ich würde sagen, Stand jetzt und unter der Voraussetzung, dass ja Dennis Geiger wieder fit ist, den man natürlich nicht als vollwertigen Spieler einplanen kann, aber zumindest als Teilzeitspieler würde ich sagen, sieht es im zentralen Mittelfeld eigentlich ganz gut aus.
Wenn du Samar Sekou einplanst.
Ja, würde ich jetzt einfach mal machen. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist jetzt eine reine Gefühlssache, habe ich gemerkt, okay, der ist ja auch erst 28 und wer weiß, jetzt hat sich doch über die letzten 2 Jahre ein bisschen was bewegt. Warum denn eigentlich nicht? Und er ist immer noch da.
Was auf der Position auch entscheidend ist, ist Florian Grillitsch jetzt Verteidiger oder Mittelfeldspieler?
Gute Frage. Weiß niemand aktuell, oder?
Eben. Und ist Samar Sekou nicht eingeplant und verlässt uns noch? Und Florian Grillitsch ist unser neuer zentraler Innenverteidiger? Dann verlagert sich auf einmal die Baustelle massiv ins Mittelfeld.
Ja, das stimmt absolut. Wir müssen halt gucken. Also, was man ganz, ganz ehrlich vielleicht noch ergänzen muss bei Judges Samar Sekou ist, dass er ja ausgeliehen war und zwar an den FC Cadiz und da nicht überzeugen konnte. Er saß die meisten Spiele auf der Bank und hat kein einziges Spiel in der La Liga von Anfang an bestritten. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich noch genau an eine Saison, Jonas, ich glaube, es war 2021 oder war es 19? Nee, es muss 2021 gewesen sein, wo wir eigentlich Samar Sekou ausschließlich gelobt haben und gemeint haben, wenn der noch diesen einen kleinen Schritt macht, dann wird das ein ganz großer. Und jetzt hängt er ganz tief hinten drin. Aber er ist auch erst 28, also gucken wir mal.
Ja. Er war in diesem Jahr, in diesem einen Jahr, unser kleiner Kanté. Ne?
Ja.
Er war wirklich ein Staubsauger vor der Abwehr, der keine Ausflüge hatte, der einfach nur sich die Bälle geholt hat, extrem mannschaftsdienlich gespielt hat, laufstark, quirlig und auf einmal irgendwie ging ein Cut in seine Karriere und da kommt er jetzt nicht mehr so richtig raus. Ich sag dir es, wie es ist, ich mag ihn, ich würde mir extrem wünschen, dass es mit ihm funktioniert und nicht mit einem neuen Transfer.
Und unter dieser Voraussetzung sind wir eigentlich im zentralen Mittelfeld ganz gut aufgestellt. Ich will an der Stelle direkt schon mal dafür plädieren, dass wir Anton Stach auf keinen Fall da zurückziehen sollten. Bei Grilic bin ich verhandlungsbereit persönlich, aber Stach sollte diese Rolle, die er jetzt bisher gespielt hat, weiterführen, denn das war wirklich eine sehr gute Entscheidung von Schwegler und Rosen,
genau,
ihn zu verpflichten. Und wie gesagt, ich würde sagen, was Grilic angeht, das hängt stark davon ab, wen wir da noch holen. Ich habe heute erst die Meldung gelesen, dass die TSG durchaus plant, da noch ein oder zwei Spieler zu holen. Das ist auch nötig.
Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass die Gerüchte rund um Prömel nicht stimmen, dass Prömel bei uns bleibt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Davon gehe ich aber tatsächlich im Stand jetzt aus. Einen Namen, weil ich ihn so gut finde, möchte ich ihn trotzdem nennen, habe ich fürs zentrale defensive Mittelfeld.
Wirklich? Okay.
Genau. Und den will ich jetzt einfach raushauen, weil für den Fall, er hat mir einfach zu gut gefallen. Und zwar rede ich von einem Bundesligaspieler, der jetzt abgestiegen ist in Liga 2. Der hat 30 Spiele gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen. Also man merkt schon, er ist Stammspieler, aber jetzt nicht mega torgefährlich. Er ist Sechser. Also er ist ausschließlich Sechser, zweikampfstark. Er hat gewonnene Zweikämpfe in der Liga. Ist er Platz 7 in der gesamten Liga. Und das bei einem Absteiger. Nämlich beim 1. FC Köln. Ich rede von Erik Martell.
Hatte ich gar nicht.
22 Jahre, Marktwert von 7,5 Millionen und ein Vertrag noch 2 Jahre. Der junge Mann ist abgestiegen. Er muss, wenn er nicht wechselt, jetzt zweite Liga spielen. Und da frage ich mich, da musst du wahrscheinlich dann nicht 7,5 Millionen hinblättern, sondern deutlich, deutlich weniger und hättest einen sehr zweikampfstarken Abräumer direkt vor der Abwehr. Halte ich für nicht allzu dumm.
Absolut, aber wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass er noch was tut. Egal, ob jetzt in der Hinsicht, dass Samaseku komplett verkauft wird oder Prömel vielleicht sogar. Ja, schön, den hätte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber für den wäre es natürlich ein krasser Sprung, jetzt wieder Bundesliga zu spielen, auch Europa League zu spielen. Und ist ja auch generell ein sehr talentierter Junge. Sieht man auch daran, dass er schon 16 U21 Nationalspiele gemacht hat. Und auch eine krasse Kante sehe ich gerade, 1,88 Meter.
Genau, also wär wirklich was, wäre vielleicht auch was für die Breite, weil ich glaube nicht, wenn du gerade mit Köln abgestiegen bist, dass du jetzt zwangsläufig damit planst, bei einem Europa-League-Team jedes Spiel machen zu müssen. Gerade mit einem Stach und mit einem Prömel da sie direkt vor sich. Finde ich eigentlich ganz gut und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Martell tatsächlich in Köln bleibt oder ob sie ihn woanders hin verschlägt.
Ja, absolut. Ansonsten sind wir da aber ganz gut aufgestellt. Ich sehe uns auch im Sturm noch eher gut aufgestellt, auch wenn ich mir da trotzdem Namen notiert habe. Ne, aber wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Bayer, Berisha, Kramaric, Bebu und Max Mörstedt alle im Kader bleiben, nicht sehr wahrscheinlich aus unserer Sicht, denke ich, wären wir ordentlich aufgestellt. Wir müssen aber trotzdem auf jeden Fall gucken und planen, weil, wie gesagt, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, ich gehe zumindest davon aus, dass man mit den Maxi-Bayern-Millionen plant, um den Kader verbreiten zu können.
Ja, wäre natürlich sehr, sehr bitter.
Ja, absolut.
Und es würde natürlich, du merkst schon, mit den Millionen den Kader zu verbreitern, macht ja nicht zwangsläufig deine erste Elf qualitativ stärker.
Korrekt.
Sondern macht deinen Kader breiter, aber macht deine erste Elf schlechter. Das ist das Problem.
Und deswegen haben wir ja letzte Woche auch quasi einen Appell geäußert an Schwegler und Rosen, dass sie zumindest drüber nachdenken könnten, ob man nicht auch kleine Schritte machen kann, ohne Bayer zu verkaufen. Weil da tut sich ja, außer hier und da mal ein Gerücht, doch erschreckend wenig. Die Spuren scheinen mir bisher nicht besonders heiß zu sein.
Ja, genau, David. Aber jetzt möchte ich nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden. Ich möchte jetzt von dir auf einer Position, auf der wir auf jeden Fall Handlungsbedarf haben, auf der Innenverteidigerposition gern mal den Namen hören.
Ach so, so sogar, okay. Tatsächlich muss ich sagen, sind meine Namen in dem Bereich am schlechtesten oder unkreativsten. Aber ich habe... Ja, warte mal, willst du jetzt meinen Favoriten hören oder einfach mal irgendeinen?
Das ist mir sowas von egal, du darfst raushauen, wen du willst. Du kannst auch noch den Spannungsbogen ein bisschen oben lassen und kannst einfach mal irgendeinen sagen oder deinen Favoriten, wie du möchtest.
Okay, ich nehme jetzt mal einen, den ich ganz okay fände, der, glaube ich, aber eigentlich schon spielen will. Und zwar wäre das Jordan Torunariga vom KAA Gent. Wurde, glaube ich, auch schon mal gehandelt bei verschiedenen Vereinen. Warum fände ich den ganz gut? Ist im besten Fußballeralter, 26 Jahre alt. Hat sich jetzt mit Gent für die Conference League qualifiziert, was aber auch heißt, dass Europa League ein Schritt nach vorne wäre und die belgische Liga ist natürlich nicht auf unserem Stand. Und er ist nur 5 Millionen wert, was auch nicht schlecht ist. Und last but not least ist so ein Typ, der uns bei Standards, denke ich, noch mehr Stabilität geben könnte. Da Kabak ja ausfällt, 1,91 Meter groß, physisch, denke ich, einer der stärkeren und kann mir schon vorstellen, dass der ernsthaft über ein Angebot von unserer Seite nachdenken würde. Letztes Argument vielleicht noch. Ich glaube nicht, dass der bei Gent so wahnsinnig viel verdient. Ich habe hier auch noch ein, zwei Namen stehen gleich, die irgendwie realistisch wären, aber irgendwie auch gar nicht, wegen des Gehalts beispielsweise. Bei Torunariga glaube ich aber, wenn wir den unbedingt wollen, kriegen wir den auch.
Okay, dann komme ich mit einem Namen, den ich von dem ich jetzt auch nicht hundertprozentig überzeugt bin, aus Gründen, die ich jetzt gleich erläutern werde. Joel Matip.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Ja. Ist natürlich so ein bisschen Brooks 2.0. Ja. Auch wenn ich Matip quirliger in Erinnerung habe. Also nicht ganz so steif wie Brooks. Auch, also Matip ist ungefähr das gleiche Alter. Matip ist 32. Hat noch 8 Millionen Euro Marktwert. Ist vereinslos. Jetzt im Juli ist sein Vertrag aufgelöst worden. Ist ausgelaufen in Liverpool. War jetzt davor seit 2016 in Liverpool. Hat da verdammt oft gespielt. Sein großes Problem ist, er hatte im Dezember diesen Jahr, im Dezember 2023 einen Kreuzbandriss. Ja, ein Kreuzbandriss genau. In diesem Alter ist ein schwieriges Thema. Du weißt nicht, wie oder ob du überhaupt nochmal auf dem Niveau zurückkommen kannst. Er ist eigentlich wieder jetzt einigermaßen fit, also ist wieder im Aufbautraining, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und ein Problem natürlich bei Matip ist auch noch, ich habe gelesen, da gibt es gerade so ein bisschen ein Problemchen rund um Bayern München, Bayer Leverkusen und Jonathan Tah. Bayern ist ja gerade sehr daran interessiert, den deutschen Meister leer zu kaufen und möchte auch Jonathan Tah haben für die Innenverteidigung. Jetzt ist das Problem, dass, das ist interessant, Bayer Leverkusen müsste einen Ersatz holen für Jonathan Tah, der Deutscher ist. Weil ansonsten könnten sie diese Person irgendwie nicht für die Champions League registrieren. Weil du dann zu viele ausländische Spieler im Kader hättest. So, und jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn Bayern Jonathan Tah kauft, müssen sie es zeitnah tun. Das heißt, Leverkusen möchte jetzt zeitnah eine Entscheidung haben. Und scheinbar laut Medienberichten ist Joel Matip so die Person, die dann so relativ schnell als Ersatz verpflichtet werden könnte. Ich sag, ist Matip wirklich ein Ersatz für so einen Innenverteidiger wie Jonathan Tah?
Nein.
Weiß ich nicht. Nee. Aber da spricht so ein bisschen die Verzweiflung aus Leverkusen, dass sie eben sehr, sehr dringend einen qualitativ hochwertigen Deutschen benötigen. Ich fände es tatsächlich für die Bundesliga am schönsten, wenn Leverkusen dem einen Riegel vorsetzt und sagt, Jonathan Tah bleibt bei uns. Dann hätten sie dieses Problem mit Joel Matip gar nicht und wir könnten vielleicht über ihn nachdenken.
Stimmt, also, ne, abgesehen eben von diesem Kreuzbandriss, wirklich eine sehr, sehr gute Idee, weil er wirklich beispielsweise noch von August bis Dezember 2023 Stammspieler war bei Liverpool. Und das auch im erhöhten Alter, das spricht sehr, sehr stark für ihn. Wie sein Fitnesszustand ist, weiß ich nicht. Das wäre dann vielleicht eine Aufgabe für Schwegler und unsere Scouts. Ansonsten könnte auch hier das Gehalt schon ein Problem darstellen, aber da sollten wir auf jeden Fall mal nachfühlen. Finde ich eine gute Idee, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Okay.
Ich hätte noch eine Idee, die ich ein bisschen besser fände jetzt als Jordan Torunariga, aber ich sehe auch gerade, dass das sogar wohl im Raum steht, aber macht ja nichts. Ich halte die Idee wirklich für gut. Das ist nämlich auch jemand, der nimmt auf jeden Fall ab, wenn wir anrufen. Der hat nämlich noch kein einziges Spiel in der Conference League, Europa League, Champions League, gar nichts gemacht. Trotzdem schon 150 Bundesliga-Spiele. Hat auch einen stabilen Marktwert von 7 Millionen. Ist 26 Jahre alt.
Und ich habe ihn auch.
Ja, aber natürlich hast du ihn. Felix Udokai.
Das ist er. Das ist er.
Ich finde wirklich, dass der, auch wenn es die Gerüchte ja bereits gibt, dass das so ein ganz typischer TSG-Transfer wäre, der auch einschlagen könnte. Das könnte sozusagen wirklich die Stabilisation unserer Abwehr sein. Dass sie es müsste, weiß ich nicht, aber ich sehe da zumindest sehr, sehr wenig Risiko, muss ich sagen. Und wie gesagt, der nimmt auf jeden Fall ab. Der hat auf jeden Fall, wenn so ein Verein wie die TSG anruft, Bock hat, Bock zu wechseln. Denn der FC Augsburg hat kein einziges Argument, das wir nicht schlagen können. Egal, ob es jetzt Gehalt ist, Attraktivität, Lage, da kann, also deswegen, da sollten wir auf jeden Fall mal anrufen und mal ein bisschen abklopfen, würde ich sagen.
Schnell, kopfballstark, Stammspieler in der gleichen Liga, ein Jahr Vertrag nur noch und Linksfuß.
Oh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Sehr gut, das macht es ja noch besser.
Ja, also das ist mein Top-Kandidat. Den einzigen, den ich jetzt, bevor wir die IV schließen, noch ergänzen will, weil das eben auch, ich halte das auch nicht für die schlechteste Idee und auch das steht schon im Raum. Aber ich habe mir danach eigentlich nicht mehr so viele Gedanken gemacht, weil Felix Udokai ist es. Du kannst dich daran erinnern, ich glaube beim letzten Transferkarussell lag ich damals goldrichtig mit Brooks und habe gesagt, Brooks ist es. Und dann haben wir Brooks tatsächlich auch geholt. Und sagen wir es mal so, er war es auch teilweise. Also er hatte so sehr gute Phasen bei uns.
Ja.
Aber Udokai, mit dem wäre ich hochzufrieden. Also den könntest du vielleicht für 5 bis 6 Millionen verpflichten und hättest sofort einen Stammspieler auf allerhöchstem Niveau für unsere Verhältnisse. Und ja, darüber musst du nachdenken. Es ist Ricardo Rodriguez. Ne, das steht auch schon im Raum. 31 Jahre alt, kein hoher Marktwert mehr, nur noch 3,5 Millionen. Er ist vertragslos. Also sein Vertrag ist jetzt ausgelaufen beim FC Turin, war aber bis zuletzt jetzt Stammspieler und Kapitän bei Turin. Man hat ihn ja auch bei der Europameisterschaft verfolgen können. Und das Interessante bei Rodriguez ist eigentlich, wir kennen ihn ja alle aus seiner Prime-Zeit als junger Spieler bei Wolfsburg. Standardkönig. Einen linken Fuß, den vielleicht maximal noch Çalhanoğlu hat, aber ansonsten wirklich einen richtig, richtig guten linken Fuß. Kann immer noch als Linksverteidiger eingesetzt werden, kann sogar im Notfall links Mittelfeld spielen, aber ist mittlerweile von als Linksverteidiger in gehobenem Alter jetzt eher ein bisschen ins Zentrum gerutscht und wäre eine sehr gute Alternative als linker Innenverteidiger. Höchst erfahren und würde auf jeden Fall Erfahrung und Ruhe in die Innenverteidigung mit reinbringen. Halte ich auch wirklich für die Breite für absolut keine schlechte Idee.
Absolut nicht. Wobei er auch mittlerweile beide Positionen spielen kann. Was massiv eben für ihn spricht, er war die ganze letzte Saison Stammspieler beim FC Turin in der Serie A. Die sind auf Platz 9 gelandet und Stammspieler bei der Schweiz. Und mir ist ehrlich gesagt völlig unklar, warum der keinen Vertrag mehr hat. Denn er war sogar Kapitän bei Turin. Das war mir jetzt aber ehrlich gesagt zu mühselig zu recherchieren. Das ist nicht relevant genug. Jetzt für unsere Frage, die wir uns stellen, aber da muss man auch auf jeden Fall mal anrufen, finde ich, unabhängig davon, ob man da was finalisiert und 31 ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig, wahnsinnig alt. Ich weiß jetzt aber nicht, Jonas, ob es so wirklich die erträumte Dampflok auf der linken Seite ist, wohl eher nicht mehr.
Nee, ich plane mit ihm, wenn überhaupt, eher als linker Innenverteidiger.
Okay, wie gesagt, es ist tatsächlich auch die Hauptposition von ihm zuletzt. Was aber natürlich gut wäre, er könnte links sicherlich auch aushelfen. Unter der Voraussetzung jetzt, dass man in die Saison geht, vielleicht mit Karajabek und Jurasek. Und wenn dann einer von beiden verletzt wäre, müsste halt Ricardo ran. Aber da muss man auf jeden Fall anrufen. Auch die Gehaltsforderungen können nicht wahnsinnig, wahnsinnig hoch sein, denn er kommt ja, wie gesagt, vom FC Turin und ist jetzt auch in einem gestandenen Fußballeralter. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob wir da die besten Karten haben. Ich sehe aber hier, dass ansonsten Augsburg und Hajduk Split interessiert sind. Also wer weiß. Anrufen würde ich da auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch so ein bisschen, Jonas, auf der Position noch so ein Wild Guess, so ein bisschen. einfach einen ganz jungen, der funktionieren könnte, der wenig Risiko bergen würde. Aber wir haben ja eigentlich schon so jemanden mit Tim Drexler. Nichtsdestotrotz habe ich mal Kenneth Schmidt aufgeschrieben, 22 Jahre von Freiburg, 2 Millionen Marktwert, U21 Nationalspieler. Und was für ihn spricht, ist, dass er letzte Saison bereits, also insgesamt im Jahr 2023, ziemlich viele Kurzeinsätze von Christian Streich bekommen hat beim SC Freiburg. Jetzt 2024 hat er kaum gespielt, weil er eine Bauchmuskelverletzung hatte. Aber ich würde da jetzt vielleicht einfach dem Näschen von dem U21-Coach und Christian Streich so ein bisschen vertrauen. Weil, wie gesagt, der kommt jetzt gar nicht mehr so richtig zu Einsätzen in diesem Jahr. Bei Freiburg gibt es ja auch einen großen Umbruch. Und Kenneth Schmidt kann auch Linksverteidiger spielen, zur Not.
Genau. Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel in der Breite getan, also verschiedene Namen genannt, mit verschiedenem Background. Und wir würden die Innenverteidigerposition jetzt abhaken und können uns darauf einigen, sollte Rodriguez und Ulukay kommen, dann geben wir Pirmin Schwegler die Hand und sagen, er hat unseren Segen. Und wir würden die Innenverteidigerposition jetzt abhaken und können uns darauf einigen, sollte Rodriguez und Ulukay kommen, dann geben wir Pirmin Schwegler die Hand und sagen, er hat unseren Segen.
So ist das, ja. Und es wäre auch gar nicht die teuerste aller Alternativen, ne? Gut, jetzt haben wir ja noch mehr oder weniger zwei Baustellen. Das wäre ja hauptsächlich die Außenverteidigung und der Sturm. Oder hast du noch was anderes ausgemacht?
Nee, Außenverteidigung und Offensiv würde ich jetzt mal nennen, ja.
Okay, mit was willst du anfangen?
Außenverteidiger, weil ich finde immer so klar. Die Offensive ist immer so das Prunkstück, ne?
Ich nehme direkt mal vorweg, dass ich Ricardo Rodriguez auf beiden Positionen aufgeschrieben habe und das heißt, ich habe jetzt nur noch einen Namen übrig, aber ich lasse dich gerne mal anfangen mit den Außen.
Ja, ich fange an wieder mit einem vertragslosen Spieler, der 3 Millionen Marktwert hat, der bei Rogon unter Vertrag steht, 29 Jahre alt, sehr flexibel einsetzbar und der jetzt gerade bis eben Juli 2024 gespielt hat bei Borussia Dortmund. Marius Wolf.
Ui.
Der ist gerade ohne Vertrag, kann Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, ist natürlich eher was für die rechte Verteidigung, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt als Linksverteidiger, dass es was komplett anderes für ihn wäre. Die Verteidigerposition hat er ja auch erst jetzt vor kurzem dann erlernt und war das lange Zeit nicht. Wäre ein Transfer ohne viel Risiko. Ne? Kennt die Liga, hat 22 Einsätze noch gehabt in diesem Jahr. Auch viele von Anfang an bei Borussia Dortmund. Und ja, ist jetzt nicht mein Top-Kandidat, aber sollte auf jeden Fall genannt werden, dieser Name.
Ja, der ist mir auf dem Platz immer ganz arg unsympathisch, aber ich weiß gar nicht genau, warum.
Irgendwie. Ja, das ist aber ja
kein Argument, ich weiß.
Habe ich tatsächlich auch immer gedacht, aber ich habe mir dann immer gedacht, ja, vielleicht liegt es auch an diesem hässlichen gelben Trikot, was er die letzten Jahre getragen hat.
Ja, das ist tatsächlich relativ wahrscheinlich. Kann gut sein. Was die Außenverteidigung betrifft, habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wer kennt denn die Liga und wer hat da relativ wenig Eingewöhnungsprobleme? Das hatte ja Juracek so ein bisschen. Das wäre vielleicht auch jemand, der könnte mit Juracek ganz gut um diese Position konkurrieren. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und ich denke auch, dass es jemand wäre, der zur Not auch rechts aushelfen könnte, wie es ja Pavel vereinzelt auch mal links tun musste. Und zwar spreche ich von dem Mainzer Linksverteidiger Anthony Cachy. 27 Jahre alt, 7 Millionen Marktwert und insgesamt auf, wie gesagt, verschiedenen Positionen einsetzbar. Es ist jetzt kein so ganz auffälliger Spieler, würde ich sagen. Ne? Ist trotzdem aber immer für 5 bis 6 Scorer pro Saison gut. Und das ja, wie gesagt, bei Mainz, die ja einen fußballerisch deutlich vorsichtigeren Ansatz haben als wir. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, vielleicht ist, dass er jetzt nicht so der Allerschnellste ist. Ich würde eher sagen, so Typ Techniker vielleicht so ein bisschen. Andererseits ist ja Pavel auch nicht der Schnellste. Und es funktioniert ja auch. Ne? Aus anderen Gründen natürlich, weil er sehr, sehr fleißig ist. Aber sagen wir mal so, Anthony Cachy hat auf jeden Fall bewiesen, dass er Bundesliga-Niveau hat. Und er wird sicherlich ebenfalls den Hörer annehmen, denn er hat keinerlei Erfahrung auf dem internationalen Parkett.
Okay, sehr schön. Dann habe ich jetzt noch zwei Namen, weil du ja niemanden mehr hast auf der Position, sage ich die beiden jetzt einfach. Ich beginne auch mit jemandem, der jetzt nicht sofort Stammspieler vermutlich wäre, aber trotzdem eigentlich ein ganz guter Call wäre. Und danach wieder meine Musterlösung, wo ich sagen würde, wir sind fertig. Ich beginne mit Bernardo vom VfL Bochum. Läuft ein bisschen unter dem Radar, aber wenn du dir seine genauen Statistiken anguckst, merkst du, dass der eigentlich echt gut drauf ist. Ne? Bochum ist ja auch dafür bekannt, gut zu stehen, hart zu verteidigen. 29 Jahre alt, 5,5 Millionen Marktwert. Absoluter Stammspieler selbstverständlich bei Bochum. Ja, ja. Was für ihn spricht, ist, er wäre nicht so teuer, hat, Achtung, die meisten gewonnenen Zweikämpfe der vergangenen Bundesliga-Saison.
Wie viel
Prozent? Typ ist ein Zweikampfmonster. Zusätzlich ist er sehr, sehr läuferisch unterwegs. Das heißt, er ist Laufleistung aller Spieler 15. in der gesamten Liga. Also auch da auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das einzige Problem bei ihm ist eben, er ist jetzt nicht in dem Regal, wo du sagen würdest, boah, der hilft uns sofort weiter vermutlich. Und er ist eben sehr defensiv orientiert. Wo ich nicht weiß, ob das bei einer Fünferkette, so wie wir sie spielen wollen, jetzt zwangsläufig der geeignete wäre. Ne? Wir suchen ja schon eher jemanden, der auch offensiv was machen kann. Aber du erinnerst dich, David, wir brauchen eigentlich auch defensive Spieler. Ne? Sko hatte immer das Problem im Defensiven. Bülter hat immer das Problem im Defensiven. Da könnte Bernardo schon je nach Gegner weiterhelfen, weil der Mann denkt in Zweikämpfen. Der will einfach nur den Ball erobern. Finde ich gar nicht so schlecht.
Oh ja, ich muss sagen, das hat mich jetzt auch weitgehend sehr überzeugt, hat sogar ein bisschen Champions-League-Erfahrung bei RB Salzburg gesammelt. Was aber tatsächlich so ein bisschen der Punkt ist, und das muss man einfach sagen, der Junge ist auch deutlich defensiver als so ein Pavel. Auch wenn man so seine Statistiken anguckt, ne, trifft kaum Assists. Aber ob das jetzt wirklich nur negativ ist, bleibt abzuwarten. Da hätte man jetzt auch die Bochum-Spiele nochmal im Detail genauer verfolgen müssen. Aber insgesamt wäre das schon so ein Typ, der ganz gut passen könnte. Klingt so ein bisschen nach Bülter, aber in wirklich defensiv. Weil Bülter hat ja die ganzen Qualitäten, die man eigentlich braucht, um bei uns durchzustarten, aber kann halt nicht wirklich Linksverteidiger spielen.
Genau, und wir müssen ja hier auch an die Breite denken. Wir können ja nicht nur daran denken, wer könnte uns sofort weiterhelfen, sondern wir brauchen auch Leute für die Breite. Und jetzt mein größter Call. Der war auch schon mal auf unserem Thumbnail in vergangenen, ich glaube sogar letztes Jahr im Transferkarussell. Und er ist immer noch genauso gut. Derrick Köhn, und zwar immer noch. Du erinnerst dich, der war bei Hannover Anfang des Jahres, war da einer der besten Linksverteidiger der zweiten Liga, pfeilschnell, offensiv wie defensiv, gut, sehr, sehr viele Vorlagen bei Hannover gemacht, ist dann leider Gottes im Winter nicht zu uns, sondern ist im Winter schon zu Galatasaray. So, jetzt denkt man sich, Galatasaray ist jetzt gerade Meister geworden. Das heißt, er ist türkischer Meister. Am Ende war er dann schon Stammspieler. So ab dem 23., 24. Spieltag war er unangefochtener Stammspieler bei Galatasaray. 6 Millionen Marktwert, also das ist auch noch in einem Bereich, den du machen könntest. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie kommst du auf die Idee, dass jemand, der Champions League spielt, der Meister geworden ist, der sich vor einem halben Jahr gerade erst dazu entschieden hat, dahin zu wechseln, jetzt auf einmal nach einem halben Jahr wieder die Zelte aufbricht und zu uns kommt? Die Frage stellst du dir gerade, ne?
Ja, Heimweh vielleicht.
Nee, ich gebe dir die Antwort. Hannover 96 verklagt gerade Galatasaray, weil die Ablösesumme von 3,35 Millionen immer noch nicht in Hannover angekommen ist.
Das ist ja ein Skandal. Das gibt's ja gar nicht.
Ja, und David, das hört man leider Gottes ganz, ganz oft in der Türkei. Ganz, ganz oft werden Spieler nicht bezahlt. Ich glaube, Podolski hat damals auch
Galatasaray die Gehälter zum Teil auch, ne?
Gehälter, Ablösesummen, die versprechen dir alles und am Ende bleibst du manchmal darauf sitzen. Ne? Also gerade auch Spieler, die geholt werden, dann auf einmal verletzt sind, die warten dann auf einmal Monate auf ihr Gehalt. Und wenn sowas mal kommt, also sagen wir es mal so, wenn du Derrick Köhn wärst, du hättest jetzt ein Angebot von der TSG Hoffenheim, könntest da international spielen, du weißt auch, Linksverteidiger kriege ich hin, ne? Da ist die TSG jetzt nicht so gut aufgestellt, da werde ich Stammspieler, höchstwahrscheinlich. Und dann kriegst du die Gerüchte mit. Du kriegst zwar dein Gehalt, aber die Gerüchte sind, Hannover wartet immer noch auf das Geld. Also würde ich mir jetzt so langsam Gedanken machen, boah, nicht, dass ich am Ende auch kein Gehalt mehr von dem Verein kriege. Also das hat doch einfach absoluten Geschmäckle, ne?
Stimmt.
Und er ist auch nicht mehr so ein Alteingesessener. Ne? Die türkische Liga ist ja mittlerweile voll von irgendwelchen 36-Jährigen, die da ihre Karriere ausklingen lassen, ne? So Dzeko-Niveau. Aber der ist 25. Der will doch bestimmt sich in der Bundesliga ein bisschen präsentieren. Ist vielleicht auch irgendwann perspektivisch einer für die Nationalmannschaft, ne?
Ja.
Wir haben ja schon viele
Spieler. Deutscher U19-Nationalspieler.
Genau. Mhm. Haben ja schon viele Spieler zu Nationalspielern gemacht. Und das, was es für mich am realistischsten macht, ist einfach, warum sollte er Galatasaray noch vertrauen, wenn nicht mal seine Ablösesumme bezahlt ist, ne?
Guter Punkt. Ich weiß nicht, ob Fußballer generell, also ich kenne Derrick Köhn gar nicht, ich weiß nicht, ob da so weit gedacht wird, so nach dem Motto, auch wenn mein Gehalt am Monatsende kommt, ist mir das alles scheißegal, wer weiß. Aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Weswegen ich nicht ganz dran glaube, ist einfach die Tatsache, dass er Champions League spielen würde und wahrscheinlich als Stammspieler und bei uns eben nicht.
Ja, das ist es halt. Aber fände ich trotzdem ganz gut. Wir haben ja jetzt auch andere Namen genannt, aber so rein spielerisch wäre ich mit dem hochzufrieden.
Ey, aber ich muss wirklich fast sagen, so dieses Bernardo für die Breite, ey, also irgendwie überzeugt mich das jetzt so ein bisschen. Wer in irgendjemand Bochum-Spiele genauer verfolgt als wir, gerne mal über Instagram schreiben. Vielleicht ist es ja auch ein Spielertyp, der gar nicht passt, aber wenn ich so ein bisschen gerade seine Daten studiere, auch sehe, was für Erfahrungswerte er hat und dass er 29 ist und ich glaube nur 5 Millionen Marktwert hat, dann denke ich mir so, für die Breite eigentlich ja, ein sehr guter Call. So.
Ja, bin ich auch zufrieden, als ich den gefunden habe. So sieht's aus. Das war die Außenverteidigung. Viel mehr habe ich da auch nicht.
Nee, genau. Ich habe noch 3 Namen, aber alle für die Offensive.
Dann gehen wir jetzt weiter in die Offensive, weil da habe ich auch ein paar. Fang mal an.
Also, ich würde sagen, dass bei mir die Namen schon so ein bisschen davon abhängig sind, was sich noch tut, ob sich noch was tut. Worauf ich jetzt weniger geachtet habe, ist, ob das jetzt der Stürmertyp ist, den wir unbedingt brauchen, weil ich in der letzten Saison auch das Gefühl hatte, dass Weghorst zwar in einigen Phasen wichtig war, aber jetzt gar nicht unbedingt wegen seiner Kopfballstärke beispielsweise, sondern eher, weil er so viel gelaufen ist, so viel Einsatz gezeigt hat. Das kann aber auch ein 1,83-Stürmer tun. Deswegen habe ich jetzt absichtlich nicht so drauf geachtet, dass das die große Kante ist. Meine 3 Namen sind nämlich alle Stürmer, würde ich sagen, die so ausgewogen sind. Weder ganz klassische Stürmer noch so falsche Neuner. Mhm. Und die Nummer 1 ist jemand, da muss man natürlich noch so ein bisschen drauf bauen, dass da noch der nächste Schritt kommt, aber wer weiß. Der hat jetzt 2 Jahre lang in der zweiten Liga dafür, wie sein Club gespielt hat, würde ich fast sagen, alles zerbumst. Ist er U21-Nationalspieler und gilt als jemand mit einer wahnsinnigen Sprungkraft, was es für mich auch ganz attraktiv macht. Er hat in der zweiten Liga in 26 Einsätzen 16 Mal genetzt und das bei einem Team, das nur 13. wurde.
Kaiserslautern?
Ja.
Ah.
Ich rede von der Nummer 9 von Ragnar Ache. Das wäre für Kaiserslautern sehr bitter, weil die brauchen den eigentlich. Das heißt, da müsste man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Er ist zwar nur 3 Millionen wert, aber da würden sie bestimmt das Doppelte fordern, denke ich. Vorteil in Anführungszeichen, er ist wohl noch für ein paar Tage verletzt. Ihm zwickt gerade die Achillesferse, aber er soll wohl nächste Woche wieder ins Training einsteigen können. Ist aber auf jeden Fall jemand, über den man nachdenken könnte, der wahnsinnig kaltschnäuzig auch war in gewissen Phasen. Und wie gesagt, bei einem 13. so eine Torquote zu haben, der erste FC Kaiserslautern ist ja auch ein wahnsinniger Chaos-Club, beeindruckt mich dann doch schon, ne? Auch die Frankfurter Eintracht hatte ihn bereits auf dem Schirm und hat ihn schon unter Vertrag gehabt. Ich glaube auch 2 Millionen für ihn bezahlt. Also das könnte jetzt der nächste Schritt sein mit 26 Jahren bei uns. Who knows?
Ist ja auch Frankfurter, ne? Also das heißt, die Gegend kennt er ja dann eigentlich auch ganz gut, ne? Also er müsste dann nicht so weit reisen. Finde ich echt gut. Ich finde immer Zweitligaspieler, ne? Das ist zwar immer ein Überraschungsei, aber wir haben einfach schon so viele gute Erfahrungen mit Zweitligaspielern gemacht, dass ich das echt immer gut finde. Weil Zweitligaspieler freuen sich halt immer brutal, wenn Bundesligamannschaften anrufen, ne?
Und eben, wie gesagt, absolut noch im Budget, auch wenn es, wie gesagt, für Kaiserslautern extrem bitter wäre.
Genau. So, ich mach weiter mit jemandem mit... Ach komm, dann mache ich jetzt auch einen klassischen Stürmer. Aber mit dem ich jetzt auch nicht so hundertprozentig d'accord wäre, aber den ich ganz okay fände. Mhm. Kennt man auch schon aus der Bundesliga. Lange, lange Jahre bei Hertha gespielt. Schon ein klassischer Stürmer, auch wenn er jetzt nicht der Riese ist, aber schon echt klassisch. Hat jetzt auch Europameisterschaft gespielt, sogar ein Tor bei der Europameisterschaft geschossen. Ich rede von Krzysztof Piątek. Mhm. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wo der mittlerweile spielt. Ich habe es auch erst rausgefunden.
Nee.
Der hat jetzt in der Türkei gespielt, bei Başakşehir hier. Und hat in 34 Spielen, ne, weil wir haben ja ihn jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen als großes Potenzial, aber bringt da seine Leistung nicht. So war er bei Hertha in letzter Zeit. 34 Spiele, 17 Tore.
Mhm, nicht schlecht, absolut.
Bei einem, ja, mittelmäßigen türkischen Verein. 6 Millionen Marktwert, 29 Jahre alt. Wäre, wie gesagt, jetzt nicht meine Musterlösung, weil ich einfach Piątek zu oft schlecht gesehen habe in der deutschen Liga. Weißt du, was ich meine?
Absolut, ja, ja. Aber auch in der Nationalmannschaft ja eigentlich jemand, der da durchaus, wie soll ich sagen, nicht unwichtig ist, sagen wir zumindest mal so. Und ja, die Quote ist auf jeden Fall nicht schlecht, wobei ich gerade so ein bisschen auf dem Trip bin, vielleicht auch zu Unrecht, dass ich die türkische Liga für überschätzt halte. Auch so vor dem Hintergrund mit Attila Scholloy. Aber vielleicht ist das auch nur so eine Momentaufnahme, die ich bald wieder revidieren muss.
Ja, deswegen wollte ich ihn jetzt am Anfang nennen, weil selbst ich wäre nicht hundertprozentig davon überzeugt.
Willst du jetzt einen Namen von mir hören, der eher realistisch ist, oder meinen FIFA-Transfer quasi?
Oh, ich will deinen FIFA-Transfer hören.
Und zwar habe ich mal ein bisschen geguckt, was sind denn so in Anführungszeichen große Namen, die aktuell zu haben wären, die sich sicherlich auch beweisen wollen, wo es aber gerade nicht so läuft und die sogar keinen Vertrag haben. Das ist wirklich wahnsinnig erstaunlich. Und zwar bin ich da auf einen 28-jährigen, ja, doch klassischen Stürmer gestoßen, der aber auch mal auf die Außen ausweichen kann, der in allen Wettbewerben erfahren ist, der schon überall getroffen hat, schon gute Quoten hatte, zumindest bis zum letzten Jahr. Da kam dann auch eine Verletzung rein, ne? Leistenprobleme haben ihn zurückgeworfen. Ich glaube auch, dass diese schwerwiegenden Leistenprobleme der Grund waren, warum der Vertrag nicht verlängert wurde. Er ist aber nach meinen Informationen zumindest wieder fit. Du wirst mir aber gleich sofort sagen können, was das Problem ist an Spielern wie ihm, auch wenn der sicherlich grundsätzlich fein wäre mit Europa League. Ich rede von Anthony Martial. 8 Millionen Marktwert, vereinslos.
Der ist doch sogar Weltmeister, oder nicht?
Das mag sein, aber ja, sicherlich nicht als Stammspieler.
Nee, das natürlich nicht, ja. Viele gute Jahre gehabt, ne?
Ja,
in Manchester.
Und überleg
lange,
mal,
lange Zeit.
Er ist 28, wie kann das denn sein? Irre.
Ha ja, weil er so mit 23 als auf dem Weg in die Weltspitze mitgenannt wurde. Und dann, wie Manchester United, eigentlich die gleiche Entwicklung gemacht wie Manchester United selber.
Ja, also grundsätzlich wäre er, glaube ich, auch mit Europa-League-Einsätzen nicht unzufrieden. Kennt er ja auch alles von ManU schon. Aber ja, das wird, was der an Gehalt fordern wird, da werden wir wahrscheinlich mit den Ohren schlackern.
Ansonsten, ja, solche Spieler, die keine Leistung mehr bringen, aber halt wahnsinnig viel Gehalt gekriegt haben in der Vergangenheit, dafür gibt es ein Land. Und das ist Saudi-Arabien.
Ich fürchte auch. Aber meine Hoffnung war, weißt du, er ist halt erst 28 und sein Problem waren halt wirklich diese Leistenprobleme. Der hat, bevor er die hatte, noch, wie soll ich sagen, ja, solide performt. War zumindest immer im Einsatz, egal ob von der Bank oder Stamm. Und dann ist er eben einige Wochen ausgefallen und war dann eben kein Teil des Kaders mehr, obwohl er eigentlich wieder fit ist jetzt.
Naja. Ja, ja, muss ja auch mal sein, ne? Soll ja auch ein bisschen entertaining-mäßig sein, da muss man auch mal so einen Namen droppen.
Auf jeden Fall. Und
auch wenn
Union Berlin hat ja quasi diesen Weg eingeschlagen. Also,
und wie erfolgreich war das?
Sehr.
Okay, ich mach weiter, David.
Bitte.
Ich gehe ein bisschen auf die Flügel. Er ist zwar ausschließlich offensiv, aber ist eher so ein Kandidat, so, ja, Brun Larsen, Maxi Bayer vielleicht in Ansätzen, eher so ein Spielertyp. Und du musst dich mit ihm beschäftigen, weil er hat TSG-Vergangenheit. Von 2012 bis 2019 bei der TSG gewesen, nie sich richtig durchsetzen können, also von der Jugend hochgezogen worden, dann sich nie richtig durchsetzen können und jetzt ist er explodiert, der Junge, in diesem Jahr. 8 Millionen Marktwert, 25 Jahre alt, Robin Hack.
Oh, ja, natürlich.
Ne? Über den Weg Bielefeld, Nürnberg, zweite Liga zu Gladbach. Lange bei Gladbach kein Stammspieler. Auf einmal festgesetzt. 29 Spiele gemacht, 10 Tore und 2 Vorlagen. Der hat irgendwann getroffen wie am Fließband, hat ja auch in dem einen Spiel gegen uns
ja
massiv oft getroffen. Ne? Das war sehr, sehr bitter. Aber du musst dich eigentlich mit ihm beschäftigen, weil Gladbach wurde 14. Ne? Also wenn du jetzt so mit 25 den nächsten Schritt gehen willst, weiß ich nicht, ob Gladbach in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nochmal europäisch spielt. Ne? Da geht die Entwicklung ja auch eher nach unten.
Ja, guter, guter Gedanke. Problem natürlich, ne? Der Junge hat noch 3 Jahre Vertrag und ich glaube, Gladbach wird sich eher ins Knie schießen, als den abzugeben. Aber klar, wenn er unbedingt, unbedingt will, kennen wir ja auch dieses Prinzip. Ne?
Ja, finde ich nicht so verkehrt, ne?
Ja, also ich hätte ihn schon gern, sagen wir so.
Ich würde mich auch nicht beschweren. So, und jetzt kommst du quasi mit deinem Königstransfer im Sturm und dann komme ich mit meinem.
Ja, Königstransfer weiß ich gar nicht unbedingt, aber scheint mir eine interessante Idee auf jeden Fall. Und auch ein Name, glaube ich, den die wenigsten kennen, außer man verfolgt die Eredivisie ein bisschen oder die Jupiler Pro League, das ist die belgische Liga. Soll ich mal raushauen?
Mhm.
Ich rede von einem ziemlich großen Namen aus Japan, würde ich sagen, der uns hier vielleicht gar nicht so bekannt ist, obwohl er einen stabilen Marktwert von 8 Millionen hat und ja, das auch bereits bezahlt wurde von Feyenoord Rotterdam und zwar im August 2023. Nämlich deswegen, weil er in Belgien alles zerbumst hat in 34 Spielen. Jetzt wurde er aber geholt, hat mit Feyenoord auch eine super Saison gespielt und wird dort auch, und das ist das Kontraargument, Champions League spielen dürfen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er hat bei Feyenoord seine Sache nicht schlecht gemacht, hat aber in 26 Spielen in der Eredivisie nur 800 Minuten gespielt. Rechnet euch das mal aus. 800 durch 26, das ist ein Witz.
Mhm.
Weil Feyenoord Rotterdam nämlich einen absoluten Weltklasse-Stürmer oder im weitesten Sinne in ihren Reihen hat, den vielleicht auch nicht alle kennen, und zwar Santiago Jiménez aus Mexiko, der eine überragende Torquote hat und einen Marktwert von 40 Millionen. Und deswegen spielt Ayase Ueda gar nicht regelmäßig bei Feyenoord Rotterdam, beziehungsweise wird einfach nur eingewechselt. Und der hat, wie gesagt, schon in verschiedenen Phasen abgeliefert, auch schon ein paar Champions-League-Einsätze gemacht und auch bei der japanischen Nationalmannschaft immer eine gute Figur gemacht. 12 Tore in nur 26 Einsätze und das waren jetzt nicht nur gegen Teams wie beispielsweise Myanmar, wo er natürlich auch getroffen hat. Er hat beispielsweise auch gegen Deutschland, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand noch erinnert, getroffen.
Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, wie groß ist er denn?
Ja, das ist jetzt noch so ein bisschen das Ding, wie das eben, wie man das so ein bisschen klischeehaft erwarten würde. Er ist nur 1,82 Meter groß, aber das scheint in seiner Karriere nicht behindert zu haben. Und wie gesagt, ich habe jetzt weniger darauf geguckt, dass es irgendwie größentechnisch so gut passt, weil ich nicht das Gefühl hatte in den letzten beiden Jahren, Jonas und Matarazzo, dass das unser Ansatz ist. Zumindest nicht, der Weg, um wirklich viele Tore zu erzielen. Und ich sag mal so, was Matarazzo auf jeden Fall geschafft hat, ist es, viele Tore zu erzielen. Und dazu brauchte es Weghorst nicht als Stoßstürmer. Und deswegen wäre das jetzt der dritte Stürmer von mir, der eher ein bisschen spielerischer ist. Wie gesagt, ne, könnte man sich vielleicht leisten, 8 Millionen Marktwert, will bestimmt mehr spielen, aber er würde sicherlich mit einem weinenden Auge gehen, denn er würde die Erfahrung Champions League verpassen, um zu einer Europa League Mannschaft zu wechseln, wo er aber immerhin immer spielen würde, denke ich ja mal.
Also es wäre dann eher so der Lockruf eines Stammplatzes, ne?
Ja, und wie gesagt, er ist 25, in Japan eine große Nummer und weiß, denke ich, auch, dass er es kann. Ne? Du musst es auch erstmal schaffen, in 800 Minuten 7-mal zu scoren, wenn du immer nur von der Bank kommst.
Also finde ich tatsächlich sehr gut. Ich lese mich gerade auch so ein bisschen ein und hat mich ähnlich überzeugt, wie ich gerade eben dich mit Bernardo. Halte ich wirklich für eine sehr, sehr schöne Idee.
Aber ich habe jetzt keine detaillierte Profilanalyse gemacht, was ist das exakt für ein Spielertyp, liegt aber auch daran, dass ich ja noch mit einigen Veränderungen rechne und ich deswegen jetzt gar nicht genau weiß, was für einen Stürmertyp brauchen wir. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir einen ganz festen, was weiß ich, schnellen Stürmer brauchen wie Bayer und die Kante. So festgelegt sind wir, glaube ich, nicht mehr.
Mhm. Na, ein Spieler, mit dem sich auf jeden Fall Sebastian Rudi mal beschäftigen könnte, sollte eben Bedarf entstehen. Mhm. So, mein letzter Spieler für heute. Und ich glaube, dann ist das Transferkarussell für dieses Jahr ja auch schon wieder vorbei. Jetzt, mein Spieler ist ein Spieler, den wir besser kennen als dein gerade und wo ich mir einfach jetzt aufgefallen ist, der ist eigentlich von seiner Quote her zu gut, um nicht europäisch zu spielen. Nämlich sein Verein, bei dem er schon jahrelang ist, wurde wieder Tabellenneunter und spielt demnach nicht europäisch. Aber seine Quote ist einfach überragend. Er hat wieder 33 Spiele gemacht, 12 Tore, denkt man sich, okay, aber als Stürmer zusätzlich noch 10 Vorlagen. 22 Scorer, das ist fast zu gut für Werder Bremen. Dann würde man halt die zwei hässlichen Vögel, wie sie sich selber mal genannt hatten, komplett auseinanderreißen. Ich rede nämlich von Marvin Ducksch.
Mhm. Interessant, ne? Hatte auch, weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, eine Phase, wo die Werder-Fans gar nicht gut auf ihn zu sprechen waren. Hat sich dann aber wieder, wenn ich richtig informiert bin, gefangen und deswegen insgesamt doch eine ziemlich, ziemlich gute Quote. Ja, spannend.
Noch 2 Jahre Vertrag, 9 Millionen Marktwert, ne? Aber wahrscheinlich wäre er mit diesen 8 bis 9 Millionen dann auch gut bezahlt, weil er ja auch schon 30 ist. Aber ist auf jeden Fall jemand, der uns sofort weiterhelfen könnte. Ne? Den könntest du sofort da vorne reinstellen und könntest eigentlich ein bisschen was erwarten. Ne? Anders als Weghorst ist er im Feuer. Weil Weghorst kam ja und wir wussten ja gar nicht so richtig, kann er es noch sozusagen. Und Ducksch zeigt gerade ja aktuell bei Werder Bremen, dass er auf Bundesliga-Niveau absolut spielen kann. Und wie gesagt, 12 Tore, 10 Vorlagen bei Werder Bremen ist schon echt eine Hausnummer.
Ja. Genau, was man jetzt nochmal sehen muss, ist das, was ich eben meinte, dass die Vorrunde wirklich sehr, sehr gut war und in der Rückrunde dann so ein bisschen eingebrochen ist, vor allem so zwischen Februar und April. Aber gut, wie gesagt, Bremen füttert einen eben auch nicht so gut, mutmaßlich zumindest, wie die TSG. Aber ich kann es nicht erklären. Ich kann mir Ducksch ganz schwierig im TSG-Trikot vorstellen. Ich weiß aber gar nicht, warum.
Geht mir genauso. Ich weiß ganz genau, was du meinst, ohne es jetzt in Worte fassen zu wollen. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Ist aber so ein bisschen, also vom Spielerischen, und deswegen, das spricht auch ein bisschen gegen ihn, er ist schon so ein bisschen ein nicht ganz so eleganter Berisha. Also ne, kein klassischer Stürmer, sondern er dribbelt auch gerne, holt sich die Bälle. Also hat schon so ein bisschen was von Berisha, finde ich. Nur, dass Berisha eigentlich halt so ein bisschen der elegantere Spielertyp ist.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Auch so großer, schlaksiger Spieler, ne? Aber trotzdem, ja, spielerisch eigentlich ganz gut.
Stimmt. Ich könnte zum Abschluss noch mal ganz kurz 2 Namen verraten, die es eigentlich nicht auf meine Liste geschafft haben, aber über die ich zumindest nachgedacht habe. Und dann wäre ich zumindest für heute auch durch, auch wenn ich so auf die Uhr gucke. Mein einer Name wäre so ein Dauerbrenner, ich glaube, der war mit Sicherheit auch schon ein, 2 Mal auf unserer Liste, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, hat sich aber aus der jüngsten auch wieder echt gut rausgekämpft und jetzt eine richtig gute Bilanz, vor allem auch seit März, aber der entsprechende Bundesliga-Verein wird ihn halt auf gar keinen Fall gehen lassen wollen, da er erst 24 ist und ein großes, großes Talent. Ich rede von Johnny Burkhardt. Also Mainz wird wirklich mit allen Mitteln versuchen, ihn zu halten, egal wer da anruft, aber ich hätte ihn trotzdem gerne im Team. Deswegen habe ich ihn auch wieder gestrichen, einfach aus Gründen zu unrealistisch, zu teuer.
Marktwert, was hast du nochmal gerade gesagt?
12 Millionen, aber noch 3 Jahre Vertrag, das wird nichts.
Ja, da könntest du auch Maxi Bayer behalten, ne?
Absolut. Und mein zweiter Name wäre noch, ich weiß nicht, ob du noch entsprechende Namen hast, aber auch den habe ich wieder gestrichen. Der will aber sicherlich auch sich umorientieren, ist aktuell aus verschiedenen Gründen nicht zufrieden, war sogar in der EM als Experte zu sehen, ich rede von Robin Gosens. ist mir aber angesichts dessen, was er gezeigt hat, auch wenn er einer der Besten bei Union war, zu teuer.
Ja.
Marktwert das, 12 das, Millionen, zu alt. Aber er war so ein krasser Lichtblick bei Union Berlin, war sehr engagiert immer und der will ganz sicher weg, vermute ich. Denn Union Berlin wird nächste Saison nicht international spielen. Da lege ich meine beiden Beine für ins Feuer.
Ja, aber Preis-Leistung natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann verstehen, warum du darüber nachgedacht hast. Ich kann aber genauso gut verstehen, warum du sie gestrichen hast.
Ja.
Und ein Spieler, den ich gestrichen habe, den ich schon die ganze Zeit beobachte in der vergangenen Saison und immer darüber nachgedacht habe, der Typ ist jetzt aber leider Gottes marktwerttechnisch in den letzten Wochen, Monaten so massiv gestiegen, dass er jetzt unrealistisch ist und gestrichen wurde. Auch ein Mainzer Spieler, Brian Gruder.
Ja. Mhm.
Der ist einfach geil. Der ist einfach dieser kleine, also ne, so wirklich Messi auf Wurscht bestellt, ne? Aber so vom Spielertyp her finde ich den schon richtig, richtig gut. Er ist 20 Jahre alt, kann Zehner spielen, kann rechter Flügel spielen. Mittlerweile halt leider 20 Millionen Marktwert in den letzten Monaten bekommen. Dadurch ist er extrem unrealistisch. Aber er wird wechseln, früher oder später, weil er ist zu gut für Mainz, aber sein Schritt wird vermutlich größer sein als zur TSG.
Absolut, ja, dann vielen Dank dir. Ganz kurz würde ich noch ergänzen, dass der häufigste Name, der uns vorgeschlagen wurde als Neuverpflichtung heute, Alexander Rosen war, aus nachvollziehbaren Gründen, mit großem Abstand. Noch so ein paar andere interessante Namen, danke für eure Zuschriften, waren zweimal tatsächlich André Silva. Hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, trotzdem vielen Dank. Und Severin hat uns auch Ragnar Ache vorgeschlagen. Also, High Five darauf. Und last but not least von Ludapi, Maton Dardai. Weiß ich nicht. Jetzt, wo der Papa nicht mehr da ist, who knows?
Mhm. Ja. Hat Spaß gemacht, David. Auch natürlich, wenn absolut jetzt so ein paar dunkle Wölkchen über dieser Folge schweben, weil das jetzt ja nicht nur das Transferkarussell war, aber wir haben unsere Pflicht getan, haben über Alex Rosen geredet, haben jetzt dann auch über das Transferkarussell geredet. Weil David ist, ne, ich fand deswegen auch die Reihenfolge so gut, die wir gewählt haben. Erst Alex Rosen und dann das Transferkarussell, weil es muss weitergehen. Wir können absolut jetzt nicht, wir können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und können sagen, so und jetzt tschüss. Es muss weitergehen, es müssen Spieler geholt werden. Und wir sind immer noch ein geiles Team und stellen uns jetzt nächstes Jahr der Herausforderung Europa League.
Ganz genau. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers am 16.8. nochmal versuchen, so eine Folge zu machen, wo wir einfach ein bisschen auf die Saison vorausblicken, vielleicht auch den ein oder anderen Transfer besprechen können. Wir sind jetzt auch, wie ihr vielleicht auch, ab und an im Urlaub, aber ich denke, eine Folge werden wir davor auf jeden Fall noch schaffen. Und dann rollt der Ball ja auch schon wieder. Wäre sicherlich auch cool, wenn ihr euch Tickets fürs Würzburg-Spiel kauft. Ist auch eine schöne Stadt und die Mannschaft braucht die Unterstützung. Graue Wolken hin oder her, Geschäftsführung hin oder her. Damit hat die Mannschaft nichts zu tun, das hat die Mannschaft auch nicht verdient. Und die Mannschaft hat uns ja letztlich doch eine relativ erfolgreiche Saison beschert und es wäre schade, wenn wir uns diese Europa-League-Euphorie nehmen lassen würden durch sowas, denn ich bin sehr gespannt, was uns dazu gelost wird, aber da wird sicherlich ein cooles Team dabei sein und sicherlich auch eine coole Auswärtsfahrt und das kann uns auf jeden Fall keiner mehr nehmen.
Genau so sieht's aus. Vielen Dank, David, für deine Einschätzung, für deine Namen und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.